Deutschlandfunk zur Diskussion.
Großer Wurf oder keine Ambitionen? Die Koalition und das Klimaschutzgesetz. Die Diskussionsleitung hat Barbara Schmidt-Matern.
Guten Abend aus Berlin. Heute war die Auftaktsitzung des sogenannten Klimakabinetts und vorab schon hat die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, eine Sozialdemokratin, gesagt, endlich sitzen wir jetzt mal alle an einem Tisch. Das wenigstens hat heute auch geklappt. Die Bundeskanzlerin persönlich hat dieses Klimakabinett geleitet, ist damit sozusagen zur Chefsache erklärt. Mit am Tisch die Minister, Ministerinnen für Umwelt, Wirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr, Bauen und Finanzen. Also alle die, die wirklich jetzt die Hände hochkrempeln müssen, um bis zum Ende dieses Jahres ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die zuständigen Ministerien, so viel ist heute bei dieser ersten Sitzung des Klimakabinetts herausgekommen, die sollen jetzt Vorschläge liefern bis Ende Mai. Dann will das Bundesumweltministerium prüfen, was an diesen Vorschlägen dran ist und ob sie umsetzbar sind. Und dann soll, wenn man sich einig wird in der Koalition, eine Art Gesamtkonzept auf den Weg gebracht werden. Darüber wollen wir heute diskutieren im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks in unserer Sendung zur Diskussion über die deutsche Klimaschutzpolitik. Bei mir im Studio ist Sebastian Grieme von der Bewegung Fridays for Future.
Hallo.
Ich begrüße weiter Carsten Hilse, Abgeordneter für die AfD im Deutschen Bundestag.
Und guten Abend.
Klaus Mindrup für die SPD-Bundestagsfraktion hier bei uns im Studio. Ich begrüße weiterhin in Hamburg uns zugeschaltet den Klimaforscher Mujib Latif von der Universität Kiel. Hallo, Herr Latif.
Ja, guten Abend.
Vorweg mal an Sie alle in der Runde die Frage, wie sind Sie denn heute angereist zu dieser Sendung? Herr Mindrup, ich fange bei Ihnen an.
Ich bin mit dem Fahrrad angereist.
Herr Grieme?
Mit Fahrrad und Zug.
Herr Hilse?
Ich bin zu Fuß hergekommen, aus dem Bundestag.
Und Sie, Herr Latif, wie sind Sie ins Studio nach Hamburg gekommen?
Na, ich war heute in Hamburg und bin zu Fuß gekommen.
Oh, vorbildlich, alle vier also. Dann würde ich gerne mit Ihnen einsteigen, wie eben schon angesprochen, mit dieser ersten Sitzung des Klimakabinetts heute. Es hat vorab schon nur Kritik gehagelt. Die Bundesregierung habe kein Gesamtkonzept für die Klimaschutzpolitik. Es gebe keinen großen Wurf bisher. Es wird immer wieder auch darüber diskutiert, wie zerstritten die einzelnen Ministerien untereinander sind, gerade wenn man an das Umwelt-, das Verkehrs- und auch das Landwirtschaftsministerium denkt. Und besonders der Verkehrsminister blockiert in seinem Sektor, dem Verkehrssektor, sind bisher überhaupt keine CO2-Emissionen eingespart worden, sondern im Gegenteil, sie steigen. Klaus Mindrup, vielleicht an Sie mal die erste Frage. Wieso hat die Bundesregierung den Klimaschutz so lange vernachlässigt?
Die Bundesregierung hat ja schon vieles für den internationalen Klimaschutz getan. Also ohne das Mitwirken der Bundesrepublik Deutschland wäre das Paris-Abkommen nicht zustande gekommen. Ohne die Bundesrepublik Deutschland hätten wir die ehrgeizigen Ziele der EU nicht machen können. Und ohne die Bundesrepublik Deutschland wäre das Abkommen in Katowice auch nicht zustande gekommen. Wir haben allerdings tatsächlich, und das muss man unverblümt einräumen, Probleme, unsere Klimaschutzziele im Augenblick in Deutschland einzuhalten. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir bisher einen Klimaschutzplan haben, den die Bundesregierung alleine beschlossen hat. Wir brauchen jetzt ein Klimaschutzgesetz und ein Gesetz ist etwas anderes, weil das beschließt der Deutsche Bundestag nach einer breiten, auch öffentlichen Diskussion. Ich denke, das wird am Ende dann auch zu einer Lösung kommen, die auch funktioniert.
Das klingt jetzt schon wieder so schön, als ob die Bundesregierung wirklich was tun würde, aber stattdessen hat ja die Bundesregierung, als die EU neue Abgaswerte für Autos beschlossen hat, dafür gesorgt, dass die geforderten Emissionsreduktionen viel geringer ausfallen als vom Parlament vorgeschlagen. Das also, ist ja wieder ein Widerspruch.
Sie sehen da einen gewissen Widerspruch zwischen Handeln auf nationaler und auf internationaler Ebene auch?
Ich sehe einen Widerspruch zwischen Worten und Taten, und zwar massiv.
Also es ist so, dass wir am Ende als Deutschland den Flottengrenzwerten zugestimmt haben. Das war ein Kompromiss, da waren wir auch nicht allein unterwegs. Diese Flottengrenzwerte werden dazu führen, dass wir einen erheblichen Schub für die Elektromobilität kriegen. Wir werden auch erhebliche Veränderungen bekommen dadurch, dass wir jetzt ja auch verbindliche Klimaschutzziele haben über die EU in dem sogenannten Effort-Sharing-Bereich. Das ist dann zusammen Transport, Gebäude, Landwirtschaft. Und wir müssen erhebliche Maßnahmen ergreifen, wir müssen quasi unseren gesamten Verkehrssektor umbauen. Und ich glaube, das liegt mangelt nicht an ehrgeizigen Zielen, sondern wir müssen jetzt uns gemeinsam in einem breiten gesellschaftlichen Konsens auf die Maßnahmen einigen, die dann dazu führen, dass das am Ende auch klappt. Ich habe das mal gesagt, Planerfüllung durch Plankorrektur geht nicht mehr und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten machen.
Aber das ist doch genau das, was ich meine. Sie sagen gerade eben, Sie haben den Ergebnissen zugestimmt, aber de facto haben Sie die Ergebnisse nach unten verhandelt. Sie haben mit Ungarn, Polen und weiteren Ländern dagegen
also
gestimmt, dass die Reduktion
erstmal habe ich überhaupt
so hoch
nicht verhandelt,
ausfallen.
Ich bin Parlamentarier. So. Mhm. Und die SPD-Fraktion hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass wir ehrgeizige Ziele auch im Verkehrsbereich bekommen. Wir haben das durchaus auch kontrovers mit der IG Metall diskutiert, weil es geht natürlich dabei auch um den Umbau einer gesamten Branche mit über 800.000 Arbeitsplätzen. Und das kann man nicht mal so einfach machen, ohne dass man einen Plan hat für einen Umbau auch dieser Branche. Und da sind wir sehr ernsthaft am Diskutieren und werden am Ende auch zu Lösungen kommen. Und im Augenblick ist es ja, das ist ja schon gesagt worden, ist es eigentlich der Kollege Scheuer, der jetzt mit Maßnahmen kommen müsste. Wir haben die Situation, dass VW das sehr ernst nimmt, was dort beschlossen worden ist. Und jetzt zu sagen, es ist immer zu wenig, ist aus meiner Sicht falsch. Jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir in die Umsetzung kommen. Und das ist am Ende auch nicht etwas, was ein Bundestag oder eine Bundesregierung alleine entscheiden kann, sondern wir brauchen eine ganz breite Akzeptanz in unserer Bevölkerung für diesen Weg.
Aber Herr Mindrup, das klingt ja fast so, als wenn es die Bundesregierung alleine die politische Ebene dann gar nicht schaffen könnte. Vielleicht an Sie, Herr Hilse, mal die Frage, Carsten Hilse, AfD-Bundestagsfraktion. Die Auslagerung in Kommissionen und jetzt in ein Klimakabinett, also eine Art Unterausschuss des Bundeskabinetts, ist das überhaupt sinnvoll, um in der Klimaschutzpolitik voranzukommen?
Nun ja, Sie kennen ja wahrscheinlich unsere Meinung, dass wenn Sie etwas unternehmen wollen, dann muss es auch dafür auch einen Grund geben. Wir als AfD sagen, dass es gute Gründe gibt und viele unabhängige Wissenschaftler sehen das genauso, dass es gute Gründe gibt, an der Hypothese vom Klimawandel ausgelöst durch die CO2-Emissionen des Menschen zu zweifeln. Die ist hoch umstritten.
Ja, hoch umstritten würde heißen 50-50, aber 95% der Wissenschaftswelt sehen ja den Klimawandel als ein Faktum. Vielleicht können wir da auch multiplativ einfach mal hinzuziehen.
Können wir gern darüber diskutieren. Die meisten beziehen sich auf die Studie von John Cook, der 12.000 Studien bzw. Veröffentlichungen quasi durch seine Studenten durchforsten lassen. Und von diesen 12.000 Veröffentlichungen haben sich 7.930 gar nicht zur Ursache geäußert. Die Zeit hat vor circa 3 bis 4 Monaten das erste Mal etwas relativiert, dass sie gesagt haben, alle Wissenschaftler, die sich positioniert haben, würden diesem Konsens zustimmen. Allerdings ist die übergroße Mehrheit hat sich gar nicht dazu geäußert.
Das ist schlicht und einfach.
Wenn Sie mich aussprechen lassen würden, dann würde ich gerne nochmal auf die Frage gerne antworten. Die Kommissionen ist gut, aber die Zusammensetzung dieser Kommission, die sollte dann doch auch wirklich so erfolgen, dass zum Beispiel in so einer Kommission auch Energiefachleute, Netzfachleute mit drin sitzen, die dann eben auch beleuchten, was hat es für Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit, was hat es für Auswirkungen auf die Wirtschaft. Herr Mindrup hat gerade schon erwähnt, dass zum Beispiel in der Automobilindustrie 800.000 Arbeitsplätze quasi zur Disposition dann letztendlich stehen und die Grenzwerte, die da in Brüssel beschlossen wurden, selbst die können schon thermodynamisch gar nicht mehr dargestellt werden. Es ist also wirklich erforderlich, dass also ein großer Anteil der Flotte sofort auf Elektro umsteigt beziehungsweise auf Wasserstoff. Und so weit sind wir einfach noch nicht.
Jetzt wollen wir Mujib Latif aus Hamburg zu Wort kommen lassen, nämlich zu der Frage, was Carsten Hilse angeschnitten hat im Namen seiner Partei, auch seiner Fraktion, dass überhaupt die These vom Klimawandel oder vom menschengemachten Klimawandel in Zweifel zu ziehen sei. Da gibt es, glaube ich, Herr Latif, Zahlen unter anderem vom Weltklimarat, die das Gegenteil belegen.
Ja, also es ist schon so, Herr Hilse behauptet hier Dinge, die einfach falsch sind, das muss man so deutlich sagen. Der Weltklimarat ist jetzt auch keine Vereinigung von Wissenschaftlern, die sich irgendwie selbst zusammengeführt haben, sondern das ist eine Organisation, die von der Politik, von der internationalen Politik eingesetzt worden ist, wo alle führenden internationalen Wissenschaftler im Bereich Klimaforschung vertreten sind. Und wenn dieser zwischenstaatliche Ausschuss, wie er auch heißt, sagt, anhand der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigt haben, nicht mit irgendwelchen, sondern die sich mit dem Thema beschäftigt haben, dass der Einfluss des Menschen auf das Klima klar ist, dass der Großteil der Erderwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts auf den Menschen zurückzuführen ist und den entsprechenden Ausstoß von Treibhausgasen, dann kann man das einfach nicht mehr ignorieren. Und das, was ich hier die ganze Zeit höre, ist letzten Endes, dass man versucht, irgendwie mit Physik, mit Natur zu verhandeln. Es geht aber nicht. Die Zeit läuft ab, wir können nicht verhandeln und bereits heute leiden schon extrem viele Menschen unter den Auswirkungen der Erderwärmung. Wir selbst haben es ja auch im letzten Jahr gemerkt, was es heißt, dass es auf diesem Planeten immer wärmer wird.
Das war Wetter und kein Klima.
Es ist Teil eines langfristigen Trends, das sollten Sie wissen, bevor Sie in so eine Sendung gehen. Wir sehen seit Jahrzehnten, dass diese Extreme immer weiter zunehmen und natürlich hat man dann irgendwann mal einen neuen Rekord und 2018 war der neue Rekord, aber noch einmal,
2016 war der letzte Rekord.
Teil des langfristigen Trends, es hat zum Beispiel noch nie so viele Hitzetage gegeben, also Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr wie letztes Jahr und Sie sehen den kontinuierlichen Anstieg in dem Maße, wie der CO2 in der Atmosphäre steigt.
Herr Grimme, Sie sind der Jüngste hier in der Runde. Sie haben gerade das Abitur gemacht. Wenn Sie diese Diskussion jetzt verfolgen, dass über die Frage unter anderem auch weiterhin gestritten wird in der öffentlichen Debatte in Deutschland, was überhaupt dran ist am Klimawandel, sehen Sie dann auch als Grund dafür die Versäumnisse der letzten Jahre, dass überhaupt noch über diese Frage diskutiert werden muss?
Also es wird nicht mehr darüber diskutiert in der Wissenschaft, weil es seit über 30 Jahren vollkommen klar ist. Es ist völlig absurd, dass hier einzelne Stimmen, und es sind wirklich nur super wenige Stimmen in ganz Deutschland, persönlich sich in die Öffentlichkeit stellen, solche kruden Thesen aufstellen und dann den Eindruck vermitteln, als würde eine Diskussion stattfinden. Wer die Wissenschaft dermaßen angreift, der verachtet die Grundlagen unserer modernen Gesellschaft.
In der Wissenschaft wird diskutiert und in der Wissenschaft soll auch diskutiert werden. Es wird eine Theorie aufgestellt. Und dann wird diese Theorie entweder bewiesen oder wie wird sie nicht bewiesen. Und diese Theorie wurde bisher nicht bewiesen und diese Theorie kann auch immer wieder neu diskutiert werden. Das ist Wissenschaft, dass man eine Theorie immer wieder hinterfragt anhand von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Das ist keine Theorie, Entschuldigung, da muss ich mal dazwischen gehen.
Aber gerne.
Es handelt sich nicht um eine Theorie, es ist ein Faktum. Und wenn Sie sagen, das ist nicht bewiesen, dann erzählen Sie mir mal, wie wollen Sie es denn beweisen? Die einzige Möglichkeit, das wirklich beweisen zu können, unumstößlich wäre, wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, wenn Sie mit dieser Zeitmaschine zurückreisen würden und dann die menschliche Entwicklung nochmal starten würden, ohne zum Beispiel die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, ohne Autofahren und so weiter. Und dann könnten Sie diese beiden Weltentwicklungen vergleichen und dann könnten Sie ganz genau sagen, welchen Einfluss der Mensch auf das Klima genommen hat. Das geht natürlich nicht. Der zweitbeste oder die zweitbeste Möglichkeit, das zu tun, ist mit Hilfe von Klimamodellen. Mhm. Und alle Klimamodelle weltweit werden gerechnet mit natürlichen Faktoren, mit anthropogenen Faktoren, also menschlichen Faktoren und mit den anthropogenen plus den natürlichen Faktoren. Und Sie können einfach nicht mit den natürlichen Faktoren allein die Erderwärmung der letzten Jahrzehnte erklären. Und jetzt kommen Sie nicht damit, dass man diesen Computersimulationen nicht glauben kann. Computersimulationen sind aus der heutigen Welt gar nicht mehr wegzudenken. Alles wird entwickelt erstmal anhand von Computer. Und insofern ist das wirklich im Rahmen dessen, was man einen Beweis nennen kann, ein Beweis, dass die Klimamodelle einfach nochmal zeigen, der Mensch ist die Hauptursache der Erderwärmung.
Aber ich würde gerne einen Schnitt machen an dieser Stelle, weil wir jetzt wirklich, glaube ich, die beiden Standpunkte deutlich ausgetauscht haben und deutlich geworden ist, dass welchen Standpunkt Sie haben, Herr Hilse, bitte, und dass wir noch auf das Klimaschutzgesetz an sich mal zurückkommen. Und das ist ja auch Ihre Aufgabe als größte Oppositionspartei im Bundestag, sich mit dem auseinanderzusetzen, was eine Bundesregierung vorgelegt hat, nämlich dem Plan, laut Koalitionsvertrag ein Klimaschutzgesetz vorzulegen. Es gibt von anderen Oppositionsparteien, etwa von den Grünen, konkrete Forderungen. Heute ist ein neues Papier vorgestellt worden, dass man bis zum Sommer die Eckpunkte für einen schnellen Kohleausstieg legen will, dass man ein Maßnahmenpaket fordert, dass endlich die erneuerbaren Energien stärker ausgebaut werden und dass das Klimaschutzgesetz mit eindeutigen Zielvorgaben für einzelne Sektoren vorgelegt wird. Herr Mindrup, als Sozialdemokrat, was muss jetzt als erstes passieren? Denn bisher ist ja das Problem, dass Ziele beschrieben werden, aber nicht angegangen werden.
Wir müssen ja einen Dreiklang haben. Also das Klimaschutzgesetz wird auf der einen Seite Ziele fixieren müssen, und zwar für den Bereich, das ist jetzt ein bisschen technisch, der dem europäischen Emissionshandel unterliegt, also für Großkraftwerke und Großindustrie. Da bin ich der Überzeugung, dass wir das umsetzen sollten, was in einem breiten Konsens aus der Kohlekommission passiert ist. Das steht da auch drin.
Die Ergebnisse sind seit Ende Januar bekannt. Wir haben jetzt Mitte April.
Der Entwurf von der Bundesumweltministerin liegt ja schon seit Ende Januar im Kanzleramt. Also die Frage müssen Sie bitte an die CDU-CSU stellen. An uns liegt das nicht. Wir wollen da Tempo machen. Und dann müssen wir uns den Bereich angucken, der nicht von dem europäischen Emissionshandel, aber europäisch geregelt ist. Und dann ist es natürlich so, brauchen wir in der zweiten Ebene Maßnahmen, damit wir diese Ziele erreichen und die Änderung entsprechender Gesetze. Und wir wissen das, ich mache das jetzt mal am Beispiel des Kohleausstiegs, wir müssen natürlich massiv in erneuerbare Energien investieren, ganz massiv. Also der Deckel von 52 Gigawatt, den Herr Altmaier als Wirtschaftsminister noch hält für die Photovoltaik, ist absurd. Wir brauchen über 300 Gigawatt Photovoltaik. Wir müssen den Durchbruch weiterbekommen bei der Windenergie. Wir müssen den Durchbruch bekommen bei Wasserstoff, bei Speichertechniken. Wir müssen die Dezentralität stärker fördern. Wir brauchen eine Diskussion, was wir über Biomasse und Biogas regeln können, wie wir das vernünftig machen, was wir in der Übergangszeit in den nächsten 10 bis 15 Jahren mit Erdgas machen. Und das ist entsprechend in Fachgesetze umzusetzen. Und wir wollen als SPD eben diesen Strukturwandel und wir wollen Klimaschutz, Arbeit und Umwelt zusammendenken. Wir haben schon eine Arbeitsgruppe, die seit 3 Jahren an diesen Themen arbeitet. Und was Herr Hilse eben gesagt hat, dass in der Kommission keine Fachleute sitzen, stimmt ja nicht. Also es haben natürlich auch Energiewirtschaftler in der Strukturwandelkommission gesessen. Und wir wollen ganz bestimmt nicht die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes gefährden. Das sehen Sie auch daran, dass der Bundesverband der deutschen Industrie auch sagt, Klimaschutz ist wichtig. Wir haben noch einen Dissens, die sagen, nur 80% ist wirtschaftlich machbar. Wir sagen, wir kriegen die Klimaneutralität hin, die Welt muss ins Gleichgewicht kommen. Da ist es aber ein relativ kleiner Unterschied. Vor Paris habe ich mit denen diskutiert, da waren wir noch Lichtjahre auseinander. Jetzt sind wir wenigstens einig, dass dieses Ziel notwendig ist. Und Herr Latif hat ja deutlich gemacht, wie brutal notwendig dieses Handeln ist. Und ich kann mal erinnern daran, dass wir eine ähnliche Debatte in den 70er Jahren über das Ozonloch hatten. Und da hat die Welt sich zum Montreal-Protokoll bekannt. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann sähe die Welt jetzt ganz verheerend aus. Und insofern ist es wirklich so, dass wir die Zeit jetzt nutzen müssen und aber auch einen ganz breiten gesellschaftlichen Konsens brauchen dafür.
Ja, beim Ozonloch hat das super geklappt, um das noch auszubremsen, weil die Politik auf die Wissenschaft gehört hat schließlich. Was ich jetzt bei der Kohlekommission erlebe, ist, dass 2038 festgelegt wird, obwohl viele Studien, wie beispielsweise von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, belegen, dass der Kohleausstieg bis 2030 erfolgen muss, um mit dem Pariser Abkommen in Einklang zu stehen. Das heißt, hier werden Entscheidungen getroffen, die sich gegen Abkommen, die die Regierung beschlossen hat, richten. Und das verkauft man dann auch noch als Erfolg. Das ist ja völlig absurd.
Ja, aber die Umweltverbände, die in der Kommission waren, auch die Wissenschaftler, haben dem zugestimmt und haben gesagt, es ist besser, jetzt diesen Weg einzuschlagen. Und bitteschön, dann bitte ich auch um Unterstützung. Also jedes Windkraftrad, was in Deutschland im Augenblick gebaut wird, jede Photovoltaik, jede Stromleitung, gibt es Bürgerinitiativen dagegen, dann bitte ich auch um Unterstützung gegen solche Methoden, denn wir müssen auch parallel den Ausbau hinbekommen und wir können nicht nur denken, dass wir quasi unsere Industriegesellschaft dann hinbekommen, indem wir gar keinen Strom erzeugen. Wir brauchen einen Systemwechsel und da brauche ich auch dann die Unterstützung von Fridays for Future und im Augenblick weht jedem Windenergiebauer der Wind ganz schön ins Gesicht. Also bitte, also an der Stelle nochmal, es gab den Konsens, schneller gehen geht immer, da müssen viele mitmachen, jeder kann Ökostrom beziehen, mache ich zum Beispiel, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ein Blockheizkraftwerk im Keller als Kooperative, schneller werden geht, entscheidend war, es gab den Konsens, wir wollen da aussteigen, das hat keine Zukunft, das fand ich gut und wie gesagt, alle haben zugestimmt, auch die Umweltinstitute und es ist auch so, dass wir natürlich 2035 anstreben. Ich kann mir am Ende vorstellen, dass es schneller geht, weil am Ende wir auch einen erheblichen technologischen Fortschritt vor allen Dingen bei der Photovoltaik und bei den Speichern kriegen.
Wenn die Studien sagen, dass 2035 immer noch nicht reicht, dann können Sie doch nicht sagen, dass das dann die Option wäre. Und die Sache ist
alle haben zugestimmt. Auch Professor Schellenhuber vom Potsdam-Institut hat gesagt, dieser Schritt ist richtig. Ich habe ja persönlich mit ihm gesprochen. Heute Morgen hatte ich mit einem anderen Kollegen, ich werde es ja auch keine Wissenschaftler outen, alle haben gesagt, es ist richtig, dass ihr diesen Pfad geht. Und wie gesagt, niemand in der SPD und auch bestimmt nicht bei den Grünen, bei der CDU, CSU, weiß ich nicht, ist der Auffassung, dass man nicht schneller sein kann. Aber es hilft nicht ständig zu sagen, muss, sondern auf der anderen Seite muss ja auch die Alternative geschafft werden. Man kann nicht nur eine Ausstiegsdiskussion führen, wir müssen auch eine Einstiegsdiskussion führen.
Fragen wir den Wissenschaftler in unserer Runde. Herr Latif, wäre es realistisch, überhaupt einen Kohleausstieg schon bis zum Jahr 2030 zu schaffen?
Ja, das wäre absolut realistisch. Das zeigen die Studien unter anderem des Sachverständigenrats der Bundesregierung. Wenn ich zu diesem Kompromiss etwas sagen darf, ich hätte am Ende des Tages auch...
Sie meinen den der Kohlekommission?
Genau, der Kohlekommission.
Dass man spätestens bis 2038
ja, ich hätte auch zugestimmt, weil immerhin die Richtung stimmt. Ja, die Geschwindigkeit stimmt nicht, das ist völlig klar, aber die Richtung stimmt. Wir kommen ja aus einer Situation, wo sich gar nichts mehr bewegt hat, wo wir seit vielen, vielen Jahren auf hohem Niveau bei den Treibhausgasemissionen verharrt sind. Und jetzt geht es mit diesem Kohlekompromiss zumindest in die richtige Richtung. Deswegen hätte ich es nicht blockiert, sondern ich hätte zugestimmt und in der Hoffnung tatsächlich, dass es am Ende doch viel schneller geht. Aber dafür ist es eben wichtig, dass man die Subvention für die konventionellen Energien massiv zurückfährt. Denn in dem Moment, wo man das macht, sind die erneuerbaren Energien konkurrenzlos billig.
Weil sie subventioniert werden. Und Herr Grieme, Sie haben vorhin gesagt, man soll auf die Wissenschaftler hören. Und Sie haben sicherlich mitbekommen, dass das IPCC das Restbudget an CO2-Emissionen neu festgelegt hat. Bis voriges Jahr war das Restbudget 500 Gigatonnen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und plötzlich hat man auf 1000 Gigatonnen erhöht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist eine fast dreifache Erhöhung. Und irgendwas scheint dann mit der Theorie, an die man vor 2 Jahren noch so geglaubt hat, in diesem Punkt scheint irgendwas nicht zu stimmen. Und Herr Latif, noch mal ganz kurz, Sie werden mir doch zustimmen, dass in den letzten Millionen, Jahrhunderten Millionen Jahren es einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen CO2 und Erderwärmung nie gegeben hat. Das können Sie an Eisbohrkernen, können Sie das sehen. Es gab Zeiten, in denen der CO2-Gehalt höher war als heute und es war trotzdem bitterkalt oder viel, viel kälter als heute. Und es gab auch Zeiten, in denen der CO2-Gehalt gleich oder relativ so hoch wie jetzt war und es gab auch schon wärmere Zeiten mit diesem CO2-Gehalt.
Ja, aber das kann man ja ganz leicht erklären. Wissen Sie, in der Vergangenheit waren die Prozesse völlig andere. Wissen Sie, wenn es zu Eiszeiten kommt, zu Warmzeiten und so weiter, das hat mit den sogenannten Erdbahnparametern zu tun. Dass sich die Erdbahn um die Sonne ändert. Ja? Mhm. Dadurch ändert sich die Sonnenstrahlung, dadurch ändert sich die Temperatur und dann gibt es eine Rückkopplung über CO2. Ja? Heute haben wir eine völlig andere Situation. Die Erdbahnparameter, also wie zum Beispiel die Neigung der Sonne, die Erdbahn selbst, die sind konstant, weil das ändert sich nur über viele, viele Jahrtausende. Ja. Ja? Was sich aber geändert hat jetzt ganz schnell, ist der Ausstoß von CO2. Und wenn Sie sich das jetzt angucken, dann sehen Sie ganz deutlich, dass der Gehalt von CO2 zuerst steigt, ein paar Jahre vorher, und dann die Temperatur steigt. Das heißt, die Kausalität ist völlig geklärt und man kann einfach nicht Äpfel mit Beeren vergleichen.
So, dann lassen Sie uns nochmal auf die konkrete Politik zurückkommen und darauf, wie wir welche Klimaschutzmaßnahmen einleiten müssen. Wir haben jetzt viel schon gesprochen über den Verkehrssektor. Was ist eigentlich mit dem Stichwort, wenn wir nochmal in den Bereich Energie gucken, mit der Kernenergie? Es gibt nach wie vor Personen, die sagen, auch wenn Deutschland beschlossen hat, aus der Kernenergie auszusteigen, wäre das der beste Weg, um unsere Klimaschutzziele schnell zu erreichen. Herr Grieme, können Sie mit diesem Vorschlag etwas anfangen?
Nein, absolut gar nichts. Es ist einfach nur mal wieder eine Ablenkung von der Debatte, die wir eigentlich brauchen. Die Kernenergie liefert uns 3% unserer Energie. Das ist fast nichts. Das können Sie vergessen. Um neue Atomkraftwerke zu bauen, bräuchten wir über 10 Jahre. In Großbritannien will man jetzt zurück einsteigen in die Kernenergie und hat jetzt den Bau von Kernkraftwerken ausgeschrieben. Es hat sich trotz staatlicher Subventionen in Milliardenhöhe kein Unternehmen gefunden, was die Teile bauen will. Also es ist einfach eine absolute Nebelkerze im Moment. Und wir müssen endlich jetzt ernsthaft mal diskutieren über Klimaschutzmaßnahmen. Und das stört mich auch gerade eben in dieser Sendung, dass wir mal wieder darüber diskutieren, über Fragen, die wissenschaftlich völlig klar sind, was einfach nur ablenkt von den tatsächlichen Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Und genau deshalb haben wir jetzt auch unser Forderungspapier vorgestellt, wo wir in Zusammenarbeit mit über 50 Wissenschaftlern, die ein hohes Ansehen genießen, ausgearbeitet haben, was notwendig ist, um das 1,5-Grad-Ziel zu erarbeiten. Und wir haben da nichts Neues rein erfunden, sondern wir haben einfach nur zusammengefasst, was die Wissenschaft sagt. Und die Regierung muss sich daran halten, weil sie sich nämlich damit im Pariser Abkommen dazu verpflichtet hat, uns diese Zukunft zu gewähren.
Also zur Kernenergie würde ich gerne etwas sagen. Vielen Dank. Frau Greta Thunberg hat ja, oder Thunberg, wie sie wohl richtig ausgesprochen wird, hat ja selber dazu auch etwas gesagt. Wir als AfD, steht auch in unserem Grundsatzprogramm, dass wir also die Technologie nicht verteufeln. Es gibt heutzutage neue Kernkrafttechnologien, zum Beispiel sogenannte Flüssigsalzreaktoren. Diese Technologien haben den Vorteil, dass sie erstens geht die GAU das GAU-Risiko gegen null. Die atomaren Reststoffe, die dort rauskommen oder beziehungsweise die dann entstehen, sind maximal 300 Jahre strahlen die noch. Es bräuchte also kein geologisches Endlager. Und sie verarbeiten die atomaren Reststoffe, die wir in Deutschland sowieso schon lagern haben. Und die würden ungefähr 500 bis 600 Jahre reichen, die atomaren Reststoffe, die wir jetzt schon haben, um mit diesen Flüssigsalzreaktoren sicher, sauber Energie zu produzieren.
Und jetzt kommt Widerspruch von Herrn Mindrup.
Ja, ich persönlich bin schon zweimal in Fukushima gewesen, habe dort mit Betroffenen geredet, habe mit der Region geredet. Das ist völlig unverantwortlich, Atomkraft weiter zu betreiben. Vor allen Dingen, weil wir im Augenblick in Deutschland ja noch nicht mal den Ausstieg richtig bewältigt haben. Wir müssen jetzt aussteigen, aber wir werden ja noch Jahrzehnte mit der Endlagerfrage zu tun haben. Warum sollen wir es tun? Jetzt schon sind die erneuerbaren Energien deutlich kostengünstiger als jedes neue Atomkraftwerk. Und die Staaten, die auf Atomkraft setzen, das muss man klar sagen, haben eher einen totalitären Hintergrund und auch einen Hintergrund,
Frankreich hat einen totalitären
Hintergrund. Frankreich, ich rede vor allen Dingen, Ausbau ist vor allen Dingen in der Volksrepublik China. Sie wissen, ja, die Franzosen kriegen ihren Superreaktor auch nicht hin. Und wenn in Frankreich ein GAU passiert oder passieren würde, wie in Japan, dann ist Frankreich pleite. So, also und die Franzosen werden sich auch auf den Weg begeben müssen zu den Erneuerbaren. Und deswegen ist ja, will ich immer dazu kommen, es geht nicht nur um eine Ausstiegsdiskussion, es geht um eine Einstiegsdiskussion. Und wenn man jetzt immer sagt, die erneuerbaren Energien sind zu teuer, was ich von Herrn Hilse auch gehört habe, Photovoltaik und Wind ist günstiger als jedes neu gebaute Kohlekraftwerk, als jedes neu gebaute Gaskraftwerk, auch dem Steuerzahler, weil bei den Ausschreibungen setzen sich die kostengünstigen durch und wir haben die Situation, wir haben natürlich über 20 Jahre, sie sind ja teuer angefangen mit dem Instrument der kostendeckenden Einspeisevergütung in Aachen, da waren wir glaube ich bei 2 D-Mark, jetzt sind wir bei 5 Euro Cent in den Ausschreibungen bei Photovoltaik. Wir müssen voll auf diesen Weg setzen, das ist auch für unsere Volkswirtschaft richtig. Es gab kürzlich einen Appell, da hat der BDI das auch unterschrieben, weg mit den Deckeln, Ausbau der Erneuerbaren voranbringen, Speicher voranbringen, dann kriegen wir das auch hin. Und ich bin auch froh über den Rückenwind von Fridays for Future und vielleicht nochmal zu dem Punkt, man kann nicht sagen, eine Bundesregierung muss. Entscheidungen im Deutschen Bundestag fallen durch Mehrheiten und durch Argumente. Und wenn wir jetzt ein Klimaschutzgesetz haben, ist es so, dass uns die Bundesregierung einen Entwurf vorlegt im Parlament und dann werden Herr Hilse und ich darüber öffentlich streiten, da wird es Anhörungen geben und der Rückenwind von Fridays for Future ist doch gut für uns, dass wir in der Debatte vielleicht noch ehrgeizigere Ziele hinkriegen. Im Mieterschutz haben wir das auch geschafft, da haben wir über die Mieterbewegung Rückendeckung gekriegt.
Aber wir hören die Sendung zur Diskussion und streiten heute über das Klimaschutzgesetz. Bei mir zu Gast im Studio ist unter anderem Klaus Mindrup, SPD-Bundestagsabgeordneter, sowie Sebastian Grieme von der Bewegung Fridays for Future, Carsten Hilse, AfD-Bundestagsabgeordneter und aus Hamburg zugeschaltet Mujib Latif, Klimaforscher. Herr Grieme, an Sie mal die Frage, weil wir gerade bei der Atomkraft waren. Ist das nicht ein gutes Beispiel dafür, dass im Grunde nationale Klimaschutzpolitik alleine wenig bringt, wenn um uns herum die Nachbarn weiter mit Atomkraft heizen? Müssten Sie sich nicht auch viel stärker als internationale Bewegung dafür einsetzen, dass man einen europäischen Klimaschutz stärker fördert und stärker auf die Beine stellt?
Was ich gerade eben vor allem erlebe, ist, dass mal wieder über Kleinigkeiten diskutiert wird, die überhaupt nichts mit den riesigen Veränderungen zu tun haben, die wir bräuchten. Es wird seit Jahrzehnten darüber diskutiert, welche kleinen Schritte man gehen kann. Wir haben aber keine Zeit mehr für sowas. Wir brauchen jetzt die großen Schritte und zwar jetzt sofort und nicht erst in 10 oder 20 Jahren.
Welche denn konkret?
Welche denn, ja?
Das haben wir doch genannt.
Wollen Sie in der Höhle leben irgendwann?
Zum Beispiel könnten wir mal die ganzen Subventionen für fossile Energieträger abbauen. Die belaufen sich laut Umweltbundesamt, also laut der zentralen staatlichen Behörde dafür, auf über 45 Milliarden Euro im Jahr. Und das sind allein die direkten Subventionen und die indirekten Subventionen über Begünstigungen von zum Beispiel am Pendlerverkehr. Dazu kommen noch die ganzen Schäden, die uns und zukünftigen Generationen durch die Treibhausgase entstehen. Die sind da noch gar nicht mit drin.
Wollen Sie dann auch die Subventionen für erneuerbare Energien oder neue instabile Energien auch abschaffen? Weil ohne die kann keine einzige Windkraftanlage betrieben werden, ohne die Subventionen. Die Subventionen, also die ersten Verträge laufen aus.
Der Europäische Gerichtshof hat ja gerade gesagt, dass es keine Subventionen sind staatlicher Art.
Also
gut, aber Thema Subventionen.
Die Menschen haben bis jetzt seit 2002 fast 260 Milliarden Euro für diesen Irrsinn ausgegeben. Und das wird auch weitergehen. Und wenn wir jetzt, sag ich mal, aus dem EEG aussteigen würden, und dann hätten wir immer noch Zahlungsverpflichtungen von über 800 Milliarden Euro.
Das ist eine Billion. Die EEG-Umlage sinkt im Augenblick, sie wird weiter sinken.
Ich habe nur von denen gesprochen, die wir schon abgeschlossen haben.
Ja, aber die ist ja für 20 Jahre limitiert und nach 20 Ganz Jahren genau. zahlen wir dann nicht weiter. Dann sind die Anlagen immer noch da und werden sehr kostengünstig Strom erzeugen. Das war eine riesige Investition in die Zukunft der ganzen Welt. Welt. Und die lasse ich mir auch nicht kaputt reden. Der Weg in die erneuerbaren Energien war völlig richtig. Und was jetzt hier aufgerufen wird, ist ja nichts anderes als eine Diskussion, dass wir darüber reden, welchen Preis hat CO2. Und die Debatte ist völlig vernünftig. Und es ist so, dass wir die natürlich auch im Deutschen Bundestag führen. Und wenn das Klimaschutzgesetz oder das Gesetz zur Erfüllung der Klimaschutzziele im Entwurf bei uns ankommt, müssen wir natürlich über die Methoden auch reden. Und die Methoden, die sind natürlich auch die Frage der volkswirtschaftlichen Lenkung durch vernünftige CO2-Bepreisung. Und meine Fraktion ist da absolut offen. Nur noch mal, wie funktioniert so ein Gesetzgebungsprozess? Das muss ich vielleicht noch mal erläutern. Der Bundestag bekommt Entwürfe von der Bundesregierung. Wir haben im Koalitionsvertrag als SPD dieses Gesetz gefordert. Die Union wollte es nicht. Wir haben es durchgesetzt. Jetzt werden wir dafür sorgen, dass da ein vernünftiger Entwurf kommt. Und dann hilft uns die Rückendeckung aus der Zivilgesellschaft, dass wir da auch ein gutes Gesetz kriegen oder ein gutes Maßnahmengesetz. Und das ist so, das wird wahrscheinlich dann im Mai, wenn die Vorschläge kommen, ich schätze, es wird noch ein bisschen länger dauern, aber nach der Sommerpause werden wir ganz energisch daran diskutieren. Und wir müssen ja dann auch Haushaltsgesetze ändern. Das ist ja etwas, was sorgfältig, aber auch schnell gemacht werden muss. Und ich bin da optimistisch, dass wir das hinbekommen. Und wie gesagt, Fridays for Future hilft uns. Am Ende werden wir aber nicht Fridays for Future zu 100% umsetzen können. Das ist vollkommen klar. Das ist das Wesen der Demokratie.
Sie setzen nicht Fridays for Future um, Sie setzen die Ergebnisse der Wissenschaft um. Und das ist Ihre Pflicht als Politiker.
Da kann ja Herr Latif noch was zu sagen. Also meine Pflicht als Politiker ist es, wirklich verantwortungsvoll im Interesse meines Landes tätig zu sein. Und ich habe auch eine Verantwortung mit gegenüber den Menschen, denen ich jetzt sage, ihr sozusagen werdet nicht mehr eine Zukunft in der fossilen Industriewelt haben. Und das müssen wir gemeinsam organisieren. Und wir haben ja gesehen, was passiert in den USA mit einem Herrn Trump. Wir müssen dafür breite Mehrheiten haben. Deswegen diskutieren wir das mit den Gewerkschaften, deswegen diskutieren wir das mit der Industrie und wir werden das hinbekommen. Und das ist auch wichtig, dass Deutschland das als Industrieland macht.
Also, aber, Herr Mintrop, lassen
nicht,
Sie uns
nicht Hacken zusammenklagen, gleich, die Politik muss. Das geht in der Demokratie nicht.
Nee,
in
lassen
der Demokratie
Sie uns gleich sagen, auf die soziale Frage nochmal zu sprechen. Und ganz kurz möchte ich gerne an dieser Stelle hereingehen, Herr Grebe. Lassen Sie uns auf die soziale Frage gleich nochmal gehen. Ich möchte gerne nochmal bei den finanziellen Fragen bleiben. Sie haben selber, Herr Mintrop, den Koalitionsvertrag eben zitiert. Da haben Sie als Union und SPD unter anderem auch reingeschrieben, dass sie sich vornehmen, das Einsparen von Heizenergie in Eigenheim und Büros steuerlich zu fördern. Millionen Tonnen CO2 könnten dadurch allein vermieden werden, aber es gibt keine Einigung bislang zwischen Ihrem Finanzminister Olaf Scholz, Parteikollege von Ihnen, und seinen Länderkollegen. Das ist doch so ein Beispiel, wo die Ankündigung über der Umsetzung steht.
Das ist tatsächlich frustrierend. Wir hatten eigentlich auch vereinbart, dass wir eine Kommission bekommen, die sich mit der Frage, wie schaffen wir die Energieeinsparung im Gebäudebereich, auseinandersetzen. Und wir müssen natürlich im Gebäudebereich darauf achten, dass das wirklich sozialverträglich erfolgt. Und wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass man angebliche energetische Modernisierung genutzt hat, um massiv Mieter aus ihren Häusern zu verdrängen. Und das hat weder dem Klimaschutz genutzt, noch den Mietern. So, und jetzt brauchen wir ein Konzept, was dazu führt, dass eben die Kosten nicht in den Himmel steigen und das Wohnen bezahlbar wird und wir gleichzeitig Klimaschutz schaffen. Und dazu gehört, dass wir zum Beispiel die Förderung im Augenblick, die wir haben bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der BAFA zusammenführen, dass man das einheitlich macht, dass wir eine bessere Beratung kriegen und wir werden am Ende, davon bin ich überzeugt, auch eine steuerliche Förderung bekommen. Aber die muss Sinn machen. Ich sage das auch hier. Ich möchte nicht eine Holzhackschnitzelheizung steuerlich im Prenzlauer Berg in einem Fernwärmevorranggebiet fördern.
Ich würde gerade nochmal darauf zurückkommen, was Sie zur sozialen Verträglichkeit gesagt haben. Die Kohlekommission plant mindestens 40 Milliarden Euro für den Kohleausstieg zu bezahlen. Im Moment
müssen wir noch kurz erklären, vielleicht auf die nächsten 20 Jahre genau, gerechnet, für die Braunkohlereviere, für die Umsetzung des Strukturwandels.
Genau, in der Kohleindustrie arbeiten derzeit noch 20.000 Menschen. Wenn wir jeden von diesen Arbeitern einen fairen Teil aus den 40 Milliarden geben würden, wäre jeder von denen Millionär.
Was macht die nächste Generation, wenn diese Arbeitsplätze weggefallen sind? Was soll die nächste Generation machen? Wir haben in den 90er Jahren, ich komme aus der Lausitz, ich komme aus einem Braunkohlegebiet, wir haben in der Lausitz einen Exodus gesehen im Jahre 1990, weil extrem viele Arbeitsplätze weggefallen sind. Und wenn Sie jetzt den Leuten dort die Braunkohleindustrie wegnehmen, dann nehmen sie ihnen die einzige, nicht die einzige, aber eine der größten einen der größten Arbeitgeber weg und dann zieht die Jugend weg, dann veraltet, dann verödet diese Lausitz und dagegen bin ich extrem. Und
neue Investitionen in Zukunftstechnologien.
Ja, aber in welche Technologien denn? Sie wollen Bundesbehörden dorthin setzen. Wir wollen moderne Industrien dort ansiedeln,
Wasserstoffkraftwerke, wir wollen Batterien dort ansiedeln, Batteriezellproduktion. Also das ist schon so, dass es darum geht, natürlich auch zukünftig dort Produktion zu haben. Alles andere macht ja auch keinen Sinn.
Ich will bloß nochmal die Zahl korrigieren, das sind vielleicht 20.000 in der Braunkohleindustrie, aber wie auch bei der Automobilindustrie ist es so, dass sehr viele Zulieferer sind.
So, aber wir merken schon, es ist ja relativ in zukunftsfähige Industrien investieren. Wissen Sie, die Entwicklung geht doch auf jeden Fall in Richtung Digitalisierung, erneuerbaren Energien, dezentrale Energieversorgung, all diese Geschichten. Ja. Das heißt, das sind die Zukunftsfelder. Wir werden die ganze Automobilindustrie verlieren, wenn wir da nicht endlich mal vorankommen, weil die Zukunft ist eine ganz andere. Mhm. Die Zukunft wird elektrisch sein, die Zukunft wird vermutlich autonom sein. Und wenn wir immer noch auf unsere SUVs setzen, dann sind wir nicht zukunftsfähig und wir verspielen alles, gerade natürlich für die junge Generation.
So, und da möchte ich gerne finanzpolitisch nochmal einhaken. Wir haben jetzt schon den Tatbestand, dass wir in den Bundeshaushalten zwischen 2020 und 2022 insgesamt 300 Millionen Euro eingeplant haben, falls Strafzahlungen nötig werden. Sogenannte Strafzahlungen, muss man sagen, wenn wir von unseren europäischen Nachbarn Verschmutzungsrechte im CO2-Handel dazu kaufen müssen. Wir haben mit diesem Geld, das dann nachfolgende Generationen belasten wird, große Ausgaben. Und deswegen die Frage vielleicht zunächst an Sie, Herr Latif, müssten wir nicht auch finanzpolitisch eine ganz andere Klimapolitik angehen? Aber, und wenn ja, wie müsste die aussehen?
Entschuldigung, da muss ich jetzt den Kollegen Scholz wirklich verteidigen. Also da ja noch kein abgestimmtes Konzept mit den Häusern vorliegt, ist das von Ihnen ein Warnsignal. Der will doch dieses Geld gar nicht ausgeben.
Herr Minrup, das Bundesumweltministerium, das von Ihrer Partei zurzeit geführt wird, geht selber davon aus, dass für die jetzigen Jahre Strafzahlungen nötig werden werden.
Das hängt jetzt davon ab, wie schnell wir sind, wie schnell wir die notwendigen Umstrukturierungen hinbekommen. Und das hängt aus meiner Sicht sehr stark davon ab, wie schnell wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind, weil das ist da, wo wir am schnellsten Tempo machen können. Die komplette Sanierung unseres Gebäudebestandes, das wird dauern. Die komplette Umstellung auf Elektromobilität wird dauern. Wir müssen jetzt das auch machen. Aber wir müssen natürlich vor allen Dingen bei den erneuerbaren Energien ganz massiv aufs Tempo drücken. Und ich war jetzt gerade in Schweden unterwegs mit dem Zug. Die Göteborger, die schaffen die Klimaneutralität. Das ist eine hochindustrialisierte Region im Jahr 2040. Das geht. Wir müssen jetzt aber den Tanker drehen und wenn der Tanker gedreht ist, muss er Geschwindigkeit aufnehmen.
Ja, warum tun Sie das dann nicht, wenn es anderswo geht?
Wir tun es doch. Also es ist doch jetzt, also die SPD hat im Koalitionsvertrag drauf gedrängt, mehr erneuerbare Energien. Wir haben die Sonderausschreibung verabschiedet. Wir haben die Kraft-Wärme-Kopplung gestützt. Wir haben jetzt gerade das Netzausbaugesetz auf den Weg gebracht. Wir wollen diskutieren gerade mit unserem Koalitionspartner, leider ist er wieder nicht da, die Frage der Akzeptanz. Wir haben das Mieterstromgesetz auf den Weg gebracht. Also jetzt nicht so, dass wir nichts tun. Ich würde mir mehr Rückenwind-Unterstützung bei der sozusagen vor Ort wünschen, wenn denn Windkraftanlagen und so weiter gebaut werden. Aber dass wir nichts tun, ist einfach falsch.
Wir müssen vielleicht ergänzen an dieser Stelle, wir haben 4 Abgeordnete der Unionsbundestagsfraktionen angefragt, ob sie an dieser Diskussionsrunde teilnehmen möchten. Sie haben uns alle abgesagt. Insofern vertritt hier Herr Mindrup als SPD-Abgeordneter heute eine der beiden Regierungsfraktionen.
Aber bitte nicht die andere.
Das ist, glaube ich, deutlich geworden, weil Sie gerade Skandinavien erwähnt haben. Noch so ein Beispiel. Norwegen will das Ende von Benzin- und Dieselautos ab dem Jahr 2025. Schweden, Dänemark, Island, Irland, die Niederlande, Slowenien, Israel wollen 2030 folgen. Wann folgt Deutschland?
Es ist vollkommen klar, dass wir auch ungefähr in dem Zeitpunkt aus neuen Verbrennern aussteigen werden. Wenn Sie sich das angucken, die Ziele, die Europäische Union uns gegeben hat, sind ja gar nicht einzuhalten, vor allem im Pkw-Bereich, ohne den Wechsel zur Elektromobilität. Im Bereich der LKWs ist das natürlich ein bisschen komplizierter. Da diskutieren wir gerade die Frage, welche Rolle spielt Wasserstoff? Welche Rolle spielen die Oberleitungs-LKWs an dieser Stelle? Welche Rolle spielt die Verlagerung auf die Bahn? Also vollkommen klar ist, dass der elektrische Motor ist eben viel effizienter als der Verbrennungsmotor. Wir müssen natürlich parallel den Ausbau der Erneuerbaren hinkriegen, denn der Strom muss auch aus Erneuerbaren kommen. Und wir sind dort logischerweise, weil wir ein größeres Land sind, noch nicht so auf dem Pfad. Aber ich bin da überzeugt, dass wir auch ungefähr um diese Jahreszahl dieselben Ergebnisse haben und auch aus dem Verbrenner auszeigen.
Das sind jetzt alles schon wieder solche vagen Worte. Warum machen Sie nicht endlich mal Taten? Sie reden die ganze Zeit wunderschöne Sachen.
Wie, was? Wir machen doch Taten.
Welche Taten?
Wir bauen im Augenblick in Rekord, haben wir Windkraft ausgebaut.
Nein, eben nicht. Der Windkraftausbau ist im letzten Jahr um die Hälfte zurückgegangen.
Wissen Sie warum? Weil unser Koalitionspartner die Sonderausschreibung verschleppt hat.
Ja, aber da haben Sie doch gelogen eben. Ja.
Nein, Entschuldigung. Also wir haben als SPD energisch dafür gekämpft und haben uns am Ende auch durchgesetzt. Wir haben auch in den 4 Jahren davor haben wir einen Rekordzubau bei Windkraft gehabt. Und wir wollen, dass das so weitergeht.
Ja, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben dieses Jahr einen Rekordzubau gehabt. Nein, jetzt sage ich Ihnen, das ist um die Hälfte gesunken. Und dann,
damit Sie das wissen, ich bin im Jahr 1984 in den Bundesverband Windenergie eingetreten und war dort 5 Jahre im Bundesvorstand. Vielleicht habe ich mich jetzt nicht präzise ausgedrückt, das will ich nochmal zugestehen. Aber wir hatten tatsächlich in der letzten großen Koalition einen Rekordzubau bei Wind. Das werden Sie sehen. Und wir sind jetzt ins Stottern gekommen. Wir haben dann durchgesetzt, dass es diese Sonderausschreibung gibt. Und wir brauchen jetzt eine breitere, weitere Akzeptanz für den weiteren Ausbau der Windenergie. Und wir wollen, dass das passiert
über die Sonderausschreibung. Und diese Akzeptanz, die verlieren Sie. Weil wenn Sie sich anschauen, dass zum Beispiel Windkraftanlagen Energie produzieren, 4% des Primärenergieverbrauchs. Das heißt, wenn Sie alles umstellen wollen auf erneuerbare Energien oder neue instabile Energien, dann müssten Sie das ver-25-fachen. Dann sind das 750 Windkraftanlagen. Dann können Sie sich vorstellen, wie viele Kilometer Sie noch fahren, ohne dass Sie ein Windkraft sehen. Dann werden Sie alle Vögel vom Himmel holen. Der NABU schätzt selber, dass 10.000 bis 100.000 Vögel pro Jahr den Windkraftanlagen zum Opfer fallen. Von den Fledermäusen will ich gar nicht reden. Ich will auch nicht davon reden, dass zum Beispiel durch die Monokulturen, durch die ganzen Energiepflanzen auch wahrscheinlich die Insekten zurückgehen in
Quantität. Die gehen durch die Landwirtschaft zurück.
Ja, die Landwirtschaft haben Sie umgestellt, indem Sie die Leute subventionieren, die dann Energiepflanzen anbauen. Aber jetzt nochmal, ver-25-fachen müssten Sie das.
Das ist schlicht und einfach falsch. Sie vernachlässigen gerade eben völlig, dass wir den Energieverbrauch reduzieren können und müssen durch neue Technologien. Genau, das ist das Stichwort.
Wir bauen Elektro.
Sie vernachlässigen völlig, dass wir auch noch Photovoltaik und andere Technologien haben.
Richtig.
Sie machen gerade eben mal wieder eine populistische Aussage, um eine Zahl in den Köpfen von den Leuten festzusetzen, die so einfach schlicht und einfach völlig falsch ist.
Wir wollen auch keine
Autarkie. Sie errechnet oder was? Das kann aber nicht wahr Diskussion, die hier geführt wird, die hängt, wenn ich das sagen darf, sicherlich auch damit zusammen, dass wir in einem wichtigen Wahljahr sind. Die Grünen haben die anstehende Europawahl Ende Mai bereits zur Klimawahl ernannt.
Ein Grüner sitzt neben mir.
Die Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Herbst, in Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Auch dort wird das Thema Klima und Energie eine wichtige Rolle spielen, denn dort sind Strukturregionen, die vom Kohleausstieg betroffen sind. Vor diesem Hintergrund, wir brauchen schnelle Maßnahmen, wenn die Bundesregierung ihren eigenen Koalitionsvertrag einhalten will und ein Klimaschutzgesetz bis Ende dieses Jahres verabschieden will. Ich komme damit zur Schlussrunde. Ich hätte gerne von Ihnen allen gewusst, noch einmal die Frage, was ist jetzt der erste Schritt? Was muss bis zur Sommerpause passieren, damit ein Klimaschutzgesetz überhaupt noch dieses Jahr verabschiedet werden kann? Mujib Latif, vielleicht machen Sie den ersten Schritt.
Ja, der politische Wille muss einfach da sein. Also was ich jetzt höre, tut mir jetzt leid, Herr Minrup, dass ich das sagen muss, aber dieses Hickhack zwischen Union und SPD, das geht mir gehörig auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Da werden dann immer Verantwortlichkeiten hin und her geschoben. Das darf einfach nicht sein.
Mit Blick auf die Uhr, Herr Minrup, was ist Ihr Vorstoß für die SPD? Was muss bis zur Sommerpause passieren?
Also wir haben ja massiv Druck gemacht. Ich gehe davon aus, dass das Klimakabinett uns jetzt erstens einen Gesetzentwurf vorschlägt für das Klimaschutzgesetz, den wir dann im Bundestag weiter beraten können. Zweitens Maßnahmenpakete, wie wir die Klimaschutzziele einhalten können in den entsprechenden Sektoren. Und drittens Änderungsvorschläge für konkrete Gesetze, sodass wir dann auch in eine ganz verbindliche Umsetzung kommen. Und ich hoffe, Herr Latif, dass die Union an dieser Stelle mitmacht, weil am Ende sagen ja alle, dass wir Klimaschutz machen müssen, inklusive des Bundesverbandes der deutschen Industrie.
Helse, was ist Ihr Vorstoß? Was wollen Sie von der Bundesregierung in der Klimaschutzpolitik bis zum Sommer umgesetzt sehen?
Wir möchten, dass die Bundesregierung zu einer vernünftigen Energiepolitik zurückkehrt. Wir hatten auch unseren Antrag gestellt, die Klimaschutzziele 2030 aufgeben wegen Nutz- und Wirkungslosigkeit. Wir plädieren eher dafür, und das haben wir in unserem Antrag auch geschrieben, dass wir 10% der bisherigen Ausgaben dafür verwenden, um uns auf den natürlichen Klimawandel vorzubereiten bzw. uns an diesen anzupassen.
Was heißt konkret vorbereiten? Was
anzupassen. Wir könnten einen sogenannten Klimafolgenanpassungsfonds quasi kreieren, aus dem heraus dann zum Beispiel Bewässerungsinitiativen getätigt werden. Ich glaube, wir können den Klimawandel nicht aufhalten, wir können uns aber daran anpassen. Das hat die Menschheit schon mehrmals getan.
Ja, es ist schön, was Sie glauben, aber die Wissenschaft weiß leider, dass wir den Klimawandel aufhalten können, und noch haben wir Zeit. Und deshalb erwarte ich und Fridays for Future, dass ein Klimaschutzgesetz kommt, auf jeden Fall. Wie das aussieht, was da genau für Maßnahmen drinstehen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Meine Herren, ich sage an dieser Stelle mit Blick auf die Uhr, vielen Dank für diese lebhafte Diskussion. Ich glaube, wir sind immer noch erst am Anfang der Debatte, die man, glaube ich, auch ruhig eine Kontroverse nennen darf. Aus Berlin einen schönen guten Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute großer Wurf oder keine Ambitionen, die Koalition und das Klimaschutzgesetz. Es diskutierten Sebastian Grieme von der Schüler- und Studierendenbewegung Fridays for Future, das Bundestagsmitglied Carsten Hilse von der AfD und der Klimaforscher der Universität Kiel, Mojib Latif. Außerdem der SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Mindrup. Die Diskussionsleitung hatte Barbara Schmidt-Matern.